Ja, herzlich willkommen zum neuen Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul per App zugeschaltet. Ich freue mich über die steigende Resonanz. Das ist hervorragend. Wir sind in der Telegram-Gruppe jetzt schon über 100 Leute, falls euch das aufgefallen ist. Absolut genial, dieses Bild mir vorzustellen, dass es motiviert, viele Leute erstens mehrmals am Tag rauszugehen und sich der Vogelsprache zu widmen oder den Vogelgeräuschen oder sich den Wecker ganz früh morgens zu stellen, um den ersten Vogel, vor dem ersten Vogel wach zu sein. Das ist ein sehr schönes Bild. Lasst uns das weiter verbreiten. Tragt es in eure Kreise, schreibt es rum und ihr könnt gerne auch Übungen, die für euch funktionieren, die bei euch gut gelandet sind, auf jeden Fall weitergeben an andere Leute. Wurde ich auch ein paar Mal gefragt, ob das okay wäre. Definitiv ist das in Ordnung. Und freue mich auch sehr über die vielen Rückmeldungen per Mail oder per Telegram. Fragen zum letzten Podcast, zum Ankerspiel, kamen nicht. Darauf hoffe ich noch, wie das bei euch landet, weil vielen Leuten fällt es am Anfang sehr schwer. Und wenn man das eine Weile praktiziert, erlebe ich immer wieder ein großes Erstaunen, wie weit unsere Wahrnehmung doch in die Landschaft ausdehnbar ist. Daher freue ich mich auch noch, bezogen auf das Ankerspiel, über Rückmeldungen von euch. Schauen wir nochmal zurück. Wir haben gestern eine neue Gruppe vorgestellt, die ich euch am Anfang vorenthalten habe. Die haben wir genannt, der ganze Rest. Ja. Wir haben gestern das Beispiel der Krähenvögel da eingebaut. Ich stelle heute noch einen anderen Vogel vor, der für mich in diese Gruppe gehört, den ganzen Rest, aufgrund des kleinen Chatbeitrags gestern von Martin, der sich Alter Rabe nennt. Er hat geschrieben, dass er aus einem Baum ein Blässhuhn gehört hat und kurz danach ich weiß gar nicht genau, was es war, ein Mäusebussard. Später schrieb jemand anders, ja, ich habe auch schon ein Pirol gehört. Der Pirol ist ein Vogel, der sehr, sehr spät erst hier anreist, ja, manchmal sogar noch nach dem Kuckuck. Aber noch vor Neuntöter und den Rohrsängern, die kommen wirklich am allerspätesten, während hier schon teilweise die ersten Bruten komplett durch sind. Ja, und wer jetzt ein Pirol hört oder wer aus einem Baum Blässhuhn, Rotmilan, Hühnergegacker, Wassertropfen, gepaart mit gequetschten, gezwirbelten, statisch aufgeladenen Geräuschen und Rufen hört, der kann sich ziemlich eindeutig sein. Das muss ein Star sein. Und dann bitte schaut hin. Gerade jetzt ist das grün, das bricht jetzt gerade auf. Aber noch haben wir ein paar Tage, wo wir eine super Sicht haben auf die Vögel. Also schaut dorthin, von wo aus die Geräusche kommen und beobachtet die Stare, wenn sie ihren Balztanz gepaart mit ihrem Gesang fortführen. Ist ein herrliches Schauspiel. Auf jeden Fall sehr erheiternd fürs Gemüt. Die tanzen auf dem Ast sitzend, schlagen mit ihren Flügeln, werfen ihren Kopf zurück und zwitschern ihre Imitation in die Welt. Man hat mal gezählt, das ist zumindest eine Zahl, die ich gehört habe, dass man bei einem Individuum, bei einem Star, 75 verschiedene Sounds feststellen könnte, die er imitiert hat. Und es gibt viele in den Vögeln, die in der Vogelwelt, die das tun, die Imitation einstreuen. Es gibt das Braunkehlchen, was das tut. Es gibt einen, der sogar seinen Namen danach bekommen hat, der Gelbspötter, hat eine gelbliche Farbe und er spottet. Gleichzeitig wird das Imitieren auch als Spotten bezeichnet, obwohl die sich natürlich, ist uns glaube ich allen klar, nicht über irgendwelche anderen Vögel lustig machen, sondern damit ihren Gesang vervielfältigen oder anreichern. Und das ist eine Frage, die häufig gestellt wird, warum machen die das eigentlich? Ich glaube, die Antwort ist super simpel. Ihr denkt es euch schon, oder? Weil sie können. Weil der Gesang wird abwechslungsreicher, vielfältiger und individuell kann ich als Meistersänger Star ganz anders dastehen, umso mehr Imitation ich einstreue, umso und kann mich abheben von den anderen Artgenossen. Und der Unterschied zu einem anderen Sänger ist viel deutlicher wahrnehmbar. Vielleicht hat es bei den Staren auch noch damit zu tun, dass sie nicht so klar abgesteckte Reviere, Territorien haben, wie das bei Amseln oder bei anderen Halbmuldenbrütern ist, also Vögel, die sich ein Nest bauen aus Nistmaterial in Zweig, in eine Astgabel rein, sondern bei den Höhlenbrütern, zu denen die Stare gehören, also die ganzen Meisen, die Spechte, der Star, auch die Baumläufer und so weiter, also die auf ökologische Nischen angewiesen sind, die da sein müssen. Und wenn an einer Stelle viele, viele tote Bäume sind, an denen Löcher schon drin sind, werden da auch viele Vögel, auch von der gleichen Art, dicht an dicht brüten. Wir haben bei uns auf dem Zinken einen Baum, wir nennen diese abgebrochene Buche die Spechtflöte. Da hat vor 2 Jahren ganz unten ein Star gewohnt. Bisschen weiter oben drüber war ein altes Buntspechtloch verkleinert auf die Größe eines Kleibers, der da drin gewohnt hat. Dann waren da abstehende Rindenstücken, hinter denen der Gartenbaumläufer sich reingequetscht hat, denn der baut sein Nest nicht in einer Höhle drin, sondern zwischen Rinde und Stamm. Und dann etwas weiter drüber war der Buntspecht dann tatsächlich drin. Da oben drüber noch ein Star. Und dann als Krönung, ganz oben war die Buche komplett abgebrochen und von oben offen. Ich weiß nicht, ob das so typisch ist, aber in dem Jahr war es so, hat der Waldkauz noch oben drin gebrütet. Der Baum sah dann am Ende der Saison total zugeschissen aus, der war weiß von oben bis unten. Und es war wie so ein Hochhaus, da war ein reges Treiben. Und da haben zwei Starpärchen im gleichen Baum drin gelebt. Dadurch macht es wahrscheinlich auch nochmal mehr Sinn, seinen Gesang einfach anzureichern und zu vervielfältigen. Und das wäre für mich, da der rhythmische Gesänge hat, da der wiederholende Gesänge hat, da der melodische Gesänge hat, das wäre für mich auf jeden Fall auch ein typischer Kandidat für die Gruppe 4, der ganze Rest. Und ihr dürft in diese Gruppe auch alle reinmachen, die ihr nicht klar raushören könnt, die für euch nicht klar und deutlich sind. Gut, die Wolfsgeschichte geht weiter. Ich habe gestern erzählt, dass wir Wolfsspuren gefunden haben. Gestern Nachmittag dann trudelten viele Nachrichten rein aus dem Nachbarort Lübnitz. Das ist 3 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Dass beim Bauer Schmidt 10 Schafe gerissen wurden. Und heute Morgen haben wir schon die ersten Nachrichten erreicht, die Wölfe waren wieder da. Und 3 Kilometer, das können die locker in einer Viertelstunde, in 20 Minuten zurücklegen. Meine starke Vermutung ist, dass die Wolfsbewegung, die wir hier auf dem Platz hatten, mit diesen Übergriffen in Lübnitz zu tun haben. Und viel mehr als das habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, heute ein paar von meinen Kindern zu schnappen, meinen Praktikanten. Und dort auf Spurensuche zu gehen und zu gucken, ob wir noch mehr Puzzlesteine von dieser Geschichte zusammenkriegen. Und gestern haben wir Besuch bekommen. Mein Bruder hat uns besucht, und wir saßen auf der Terrasse am Feuer mit meinen Kindern, haben dort Abendbrot gegessen und den Nachmittag verbracht, Geschichten vorgelesen, Geschichten geteilt und wenn man so lange so sitzt, das macht man ja relativ häufig jetzt gerade in der warmen Saison, ja, Kaffee trinken, mit Freunden auf der Terrasse sitzen und so weiter, das sind hervorragende Momente, um Vogelsprache zu lernen. Ja, und was tut dem Gespräch, tut es keinen großen Abbruch, wenn man ganz kurz pausiert mit dem Thema und sagt, stopp, warte mal, hast du gehört? Und dann kurz reinhört, weil diese Vogelsprache, diese Fußabdrücke, akustischen Fußabdrücke in der Luft, die sind oft sehr flüchtig und schnell wieder vorbei. Das bedeutet dann für mein Gespräch, ist nicht großartig unhöflich, sondern ich kann danach mein Gespräch locker und frei wieder weiterführen. Ja, da verliert man den roten Faden nicht unbedingt. Und gestern, als wir auf dieser Terrasse saßen, kam erst unser Rotkehlchen. Wir haben Pfarrvögel, die sehr nah am Haus brüten. Hausrotschwanz, Rotkehlchen und Amsel. Unser Amselbock, den haben wir Anselm genannt, der Ortner von meinen größeren beiden. Und Anselm hat sich gestern nicht gezeigt. Der war gestern nicht da. Und meine Kinder waren sofort in Sorge, was ist mit Anselm? Und die haben wirklich, also mit mir zusammen, wir haben auf Anselm gewartet. Ja, wo ist der? Denn es ist die einzige Amsel bei mir auf dem Platz, die oben auf dem First der Scheune sitzt, was man oft in Städten oder in Dörfern erlebt, da wir alleine in Alleinlage leben, gibt es nicht so viele häusliche Ansitze. Anselm nutzt diesen, teilt sich den gemeinsam mit Hausrotschwanz. Und gestern haben wir ihn echt vermisst. Und heute Morgen war ich draußen und vermeine ihn gesehen zu haben. Ist natürlich schwierig bei Amseln, wenn die so komplett mit ihrem schwarzen Gefieder und einem gelben Schnabel sehen, die sich alle sehr ähnlich. Außer wiederum, du hast das Glück, manchmal hat man so Farbmutationen, dass hier und da im Flügelfeld, auf dem Kopf, Federn farblich verändert sind und sind dann weiß. Bei Staren haben wir das, bei Krähen haben wir das häufig. Und ich habe mal eine Amsel gehabt, in Füssen war das unten im Allgäu, die hatte eine weiße Kappe oben drauf. Das sah auf den ersten Augenblick, auf den ersten Blick vom Weiten so aus, als ob ihm jemand auf den Kopf gekackt hat. Aber es war tatsächlich, die ganze Haube war weiß gefärbt. Im anderen Wohnort, wo ich 7 Jahre gelebt habe, in Reetz, da gab es eine Amsel, die hatte ein weißes Flügelfeld. Und ich glaube, jetzt auf dem Zinken wieder so eine gefunden zu haben, ist definitiv nicht die gleiche. Das ist zu lange her. So lange lebt eine Amsel nicht. Wäre eine gute Frage. Was glaubt ihr, wie lange lebt eigentlich eine Amsel? Und deswegen ist Anselm, also unsere Hausamsel, schwer zu erkennen. Aber heute Morgen meine ich, da der schon sehr territorial ist, ihn gesehen zu haben. Und ich vermute auch, warum er sich gestern nicht so gezeigt hat, weil er hat die Tage davor jeden Abend, konntest du die Uhr nachstellen, immer fleißig gesungen, weil ich habe ein Weibchen gesehen. Da habe ich die Tage vorher noch nicht gesehen, so heute am Vogelhaus und trieb sich da in den gleichen Ecken rum, wo Anselm sich rumtreibt. Und Anselm war dann auch irgendwann in der Nähe. Und ich vermute, dass da heute etwas ganz, ganz Wundervolles passiert, das mit der Liebe zu tun hat. Ich werde ihm jetzt nicht so auf den Keks gehen und dem hinterher stalken. Ich lasse ihn da schön in Ruhe und werde beobachten heute Abend, ob Anselm wieder auf seinem First singt und ob sich sein Gesang dann verändert hat. Glücklicher, erfüllter, freier, ja, seiner Bestimmung näher. Wir werden das hören. Und der andere Vogel, der sehr präsent und sehr nah und sehr unscheu wirkt, ist das Rotkehlchen. Meine Kinder haben alles Rotkehlchen beobachtet. Es kam wirklich bis auf 2, 3 Meter an uns ran. Und andere Vögel haben gesungen, der Buchfink hat gesungen auf dem Hof, das Rotkehlchen schnickerte da unten rum und suchte nach Insekten, der Hausrotschwanz sang, die Sperlinge waren unterwegs, die Sperlinge sind, wenn sie entspannt sind, immer laut, ja, und es klingt immer so, als ob die schimpfen miteinander, aber es ist einfach, es hat mit ihrem Charakter zu tun, das ist ihre Art, deswegen heißen die bei mir auch so die Rowdy Gang. Wir haben Feldsperlinge bei uns auf dem Platz. Bei denen sind Weibchen und Männchen schwer auseinanderzuhalten. Sieht man dann eher am Verhalten. Bei den Leuten, die in der Stadt leben, die haben hauptsächlich mit Haussperlingen zu tun. Das ist relativ einfach. Die Männer sind ein bisschen kräftiger und haben eine graue Kappe oben. Und die Weibchen sehen eher aus wie so ein Feldsperling mit so einer braunen Kappe oben. Und jedenfalls war buntes Vogeltreiben. Und plötzlich schlägt die Blaumeise. Links neben uns steht so eine Hasel. Schlägt in der Hasel ganz kurz nur an, und zwar nicht mit einem hohen Luftalarm, psi, 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 sondern das war es, still. Und erst dann, als die Amsel so aggro gesungen hat, ist mir aufgefallen, dass die anderen Vögel stiller geworden sind und die Bewegung auch nicht mehr so aktiv war. Man hat nicht die Sperlinge nicht mehr rumfliegen sehen, sondern es war einfach auf dem Hof plötzlich war so eine leichte Stille. Es war nicht leicht wahrnehmbar, es war wirklich schwer. Und in dem Augenblick sagt mein Sohn, mein Jüngster, der ist 2, Arthur, und sagt, da! Und er zeigt hoch und alle gucken in die Richtung. Ich sehe gerade noch so den Vogel wegfliegen, weil ich mit dem Rücken zu der Stelle saß und sehe gerade noch so, wie der Sperber hinten wegflog. Und wenn ihr in Büchern schaut, ja, Ralf Müller hat super Bücher geschrieben zur Vogelsprache und ganz tolle CDs rausgebracht, in denen er ganz schlüssig und einfach diese Alarme auch erklärt und an vielen tollen Klangbeispielen deutlich macht. Nur in der Natur draußen ist es leider nicht so einfach und oft nicht so klar wie im Buch. Und so war das auch gestern wieder. Hätte die Blaumeise, deswegen betone ich immer, Leute, lernt die Blaumeise kennen, weil die ist so eine lufthysterische Person. Alles, was durch die Luft fliegt, macht die irgendwie nervös. Wäre die Blaumeise nicht so abgegangen und wäre mir diese Stille danach wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber diese Stille, die war so mild, dass ich ohne Arthurs Reaktion, der gezeigt hat, in die Luft, da fliegt der Vogel, weil wir eh vorher eingetunt waren, auf Vögel zu achten, wegen dem Rotkehlchen, was sich uns gezeigt hat, wäre ich nicht darauf gekommen, anhand der Lautäußerung der Amsel und deren Verhalten der anderen Vögel, dass das ein Sperberalarm ist. Ja, das war eine der Fragen, die ich per Mail bekommen habe. Bei mir flog ein Vogel rum, ich vermute, auf dem Friedhof in Berlin, ich vermute, dass sich da um Habicht handelt, aber es kann auch was anderes sein. Aber so von der Geschwindigkeit und von der Art, wie er beschrieben wurde, denke ich, dass es ein Habicht ist. Und Habichte lösen nicht immer diesen klassischen Flugalarm aus. der klassische Flugalarm wäre absolute Totenstille. Absolute Totenstille. Erschreckende, tödliche Stille. Und gepaart mit hohen Psi-Rufen und aufgeregten, hektischen, nach unten gerichteten, wegfliegenden Vögeln. Ja, das sind die typischen KBVs, KSVs, kleine schwarze Vögel, kleine braune Vögel, die sich nach unten in Deckung bewegen, um wegzukommen von dem Habicht. Aber die Vögel, die den nicht sehen, die werden auch nicht rufen. Die sind ja nicht blöd. Die rufen ja nicht, hallo, hier bin ich, friss mich. Sondern die werden ganz schön den Schnabel halten. Nur die, die den Vogel sehen, werden auch bekannt geben, Achtung, da kommt Gefahr aus der Luft. Und die Situation gestern interpretiere ich so, Vögel sind Meister im Verstehen von Körpersprache. Ja, das könnt ihr selber ausprobieren. Verändert eure Körpersprache bei euren Vögeln, die ihr kennt, und achtet darauf, wie unterschiedlich sie reagieren. Wenn ihr mal richtig stampfend durch den Garten lauft oder wenn ihr ganz langsam und leise durch den Garten lauft oder wenn ihr euch lange irgendwo hinsetzt und euch gar nicht bewegt. Und ich vermute, dass die Blaumeise, die hat sehr wohl den Sperber gesehen. Der Sperber ist eine Gefahr für sie, aber sie konnte gleichzeitig auch sehen, dass er nicht auf der Jagd ist. Denn Sperber fliegt wenn der jagt, nutzt er die Verstecke, nutzt er die Ecken, nutzt er die dunklen Stellen in den Fichten oder oben in den Sträuchern und Büschen, wo er sich reinsetzt und abwartet, bis die Vögel ihn vergessen. Sonst hat er nämlich keine Chance, so einen Vogel zu kriegen. Ja, und die anderen Vögel waren einfach nur still und haben keine hohen Psi-Rufe von sich gegeben, weil die entweder diesen Vogel auch gesehen haben oder den Vogelruf der Blaumeise gar nicht als Luftalarm wirklich identifiziert haben. Also der Luftalarm der Blaumeise ist auch ein ganz hohes Psi, Psi, Psi. Es tut fast weh in den Ohren, wenn man das hört. Und da dieser Sound nicht kam, sind sie einfach nur, haben eine aufgeregte Blaumeise wahrgenommen, haben kurz den Schnabel gehalten. Währenddessen ist der Sperber hinten vorbeigeflogen, der in meiner Interpretation einfach nur von A nach B geflogen ist, um dann dort eventuell zu jagen oder von der Jagd kam oder was anderes ganz, ganz Wichtiges vorhatte, was wir nicht wissen, was das ist. Und das haben vielleicht viele von den Vögeln gar nicht mitbekommen, waren einfach nur still. Und danach ging es zurück zum geschäftigen Treiben. Was könnt ihr daraus mitnehmen? Daraus mitnehmen könnt ihr, dass ihr sowas wie so ein Mantra bilden könnt für euch im Kopf, dass es eine wunderbare Übung ist, auf Stille zu lauschen. Die Anwesenheit von Geräuschen wahrzunehmen, die ist leicht. Ein Vogel singt ganz dominant und laut vor dir und dann fängst du an, dir Fragen zu stellen. Ah, gehört er in die Gruppe? Singt er überhaupt? Oder ruft er? Fliegt er dabei? Was tut er da gerade? Und das Schwierigere ist, zu hören, wann der aufgehört hat. Weil oft stellen wir erst viele, viele Momente später fest, oh, warte mal, gerade haben doch eben alle Vögel um mich herum gesungen. Jetzt ist es plötzlich erschreckend still. Woran liegt es? Ja. Und das gleiche Phänomen haben wir im Frühjahr. Wenn der erste Zilpzalp kommt, derjenige, der den Zilpzalp drin hat, inhaliert hat, der den kennt, ja, dafür braucht man ein Jahr, eine Saison reicht, wenn man sich wirklich ausgiebig mit dem beschäftigt, wird man den sein Leben lang nie wieder vergessen. Wenn der erste Zilpzalp kommt, wird es deinem Ohr auf jeden Fall auffallen. Bin mir ziemlich sicher. Wenn die erste Ringeltaube anschlägt, wenn die erste Amsel singt. Aber am Ende der Saison, wenn die erste Nachtigall singt, nehmen wir das Beispiel der Nachtigall. Das hörst du, vor allem, weil sie nachts singt, wo nicht so viele andere Vögel singen. Außer Sumpfrohrsänger und Heidelerche ab und zu mal und natürlich die Nachtvögel. Okay, wenn die Nachtigall singt, wann ist denn der letzte Tag, an dem sie singt in der Saison? Ja, wann hört sie quasi auf? Dann macht sie vielleicht mal einen Tag Pause und schlägt sie wieder an. Aber wann ist wirklich der allerletzte Tag? Und danach hörst du noch über Wochen ihre Kontaktrufe und ihre Warnrufe. Wann ebben die ab? Sprich, wann ist sie wirklich weggezogen? Wann macht sie sich auf den Weg wieder in den Süden? Also die Frage, die dahinter steckt, ist, wo ist Stille? Und fangt nicht sofort an, die Stille zu interpretieren. Stille ist nicht immer ein großer Luftalarm und ein dicker, fetter Habicht, der da durchgeflogen kommt. Stille kann so unterschiedliche Ursachen haben. Lernt erstmal eure stillen Plätze in eurer Umgebung kennt. Also die Abwesenheit von Geräuschen bemerken, wahrnehmen und feststellen. Und eine schöne Übung dafür ist, sich hinzustellen, die Augen am besten zu schließen, also die visuellen Reize wegzunehmen und kurz anzukommen, seine Füße zu spüren, wie stehe ich oder wie sitze ich, zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen, einfach in dem Moment anzukommen und dann zu fragen, was ist das leiseste Geräusch, das ich gerade höre? Und das leiseste Geräusch bleibt nicht lang. Also kommt danach wieder vielleicht noch ein leiseres Geräusch oder noch eins und somit justierst du deine Ohren auf die zarten Geräusche. Und das ist unabhängig davon, ob die weit, weit entfernt sind oder ganz, ganz nah dran. Und auch die Quelle der Geräusche ist völlig egal für diese Übung. Also ob die von einem Vogel kommen oder von einem Auto oder von einem Menschen oder von irgendeiner Maschine oder von dem Wind. Völlig egal, von Insekten. Frag dich immer wieder, was ist das leiseste Geräusch? Und halt diese Aufmerksamkeit mal nur circa für eine Minute, gefühlte Minute. Viel länger brauchst du nicht. Und wenn du so deine Ohren justiert hast, ich sage mal gerne, die Oropax-Stöpsel rausgenommen hast, dann fragst du dich, und wo ist die Stille? Wo ist es still um mich herum? Und auch da wirst du merken, das verändert sich. Und du kannst genauer hinhören und fragen, wo ist die Stille am dichtesten? Wo ist sie am größten? Wo ist die meiste Stille um mich herum? Die Stille ist nichts anderes als der Raum dazwischen. Beim Spurenlesen nennen wir diesen Raum den Negativraum. Also die Zehenballen, die Mittelhandballen, die Fersenballen, die Krallen drücken sich in den Boden ein. Und überall dazwischen, wo nichts eingedrückt ist, ist der Raum dazwischen, der Negativraum. Wenn du nur die Zwischenräume zeichnen würdest, würdest du auch exakt die Spur abzeichnen, die unten im Boden zu sehen ist. Und das Gleiche müssen wir lernen mit unseren Ohren, wenn wir die Vogelsprache verstehen wollen. Denn Vogelsprache ist auf der ersten Ebene nicht immer laut oder absolut tödlich still, wo wirklich kein Vogel mehr was sagt, sondern am allerersten ist es eine Abwesenheit von Geräuschen, die entsteht, gepaart mit einer Körperbewegung, die, wenn die grüne Wand da ist, sprich alles bewachsen und grün ist, wir schwerer wahrnehmen können, sagen wir mal so. Und meist erst dann kommen laute, offensichtliche Alarmrufe. Das heißt, vor einem wirklichen Alarm, auch wenn der so mild ist wie gestern mit diesem Sperber, der an uns vorbeiflog, da gibt es viele, viele Stufen, die vorher passieren. Und wenn wir die irgendwann mal wahrnehmen wollen, dann müssen wir lernen, Stille zu hören. Ja? Und zwingt euer Gehirn dazu, erstmal nicht zu interpretieren, nicht den Grund herauszufinden, warum es still ist. Und es wird euer Gehirn sowieso machen. Der wird, ah ja, jetzt ist still, weil da gerade ein Auto vorbeifuhr. Ah, jetzt ist still, weil die Sonne jetzt untergegangen ist. Ich weiß nicht, da wird sofort Fragen geben. Oder ist es jetzt still, weil da ein Habicht vorbeikam? Egal was. Lasst den ruhig plappern da oben. Ja? Lass die Fragen kommen, lass die Antworten kommen, lass die wieder wegziehen und konzentriere dich weiter auf die Stille und lausche. Wirklich in dem Moment. Gut. Oh ja, die Zeit ist wieder davongerannt. Ich wollte eigentlich noch über innerartliche Aggression sprechen, Verhalten, was wir extrem viel gerade draußen sehen können bei mir auf dem Hof tagtäglich. Teilweise wunderschön, teilweise auch sehr brutal anmutend. Aber das Thema heben wir uns auf für morgen. Ich wünsche euch heute einen vogelfrohen Tag. Denkt daran, erheitert euer Gemüt, indem ihr Sonne tankt, Vogelstimmen lauscht, aber schickt bitte auch eins, zwei Dankesgebete an das Wasser, an den Regen daraus, weil auch wenn wir so einen nassen Winter hatten, bei uns sind die Felder jetzt nach den letzten 4 Tagen Sonne so ausgetrocknet, dass die Trecker, die über die Felder fahren, riesen Staubwolken aufwirbeln und der Boden braucht dringend Wasser. Noch so einen dritten trockenen Sommer möchte ich mir nicht vorstellen für dieses Jahr. Und außerdem ist es für uns Phoologen auch spannend, weil die Frage natürlich immer wieder auftaucht, wie beeinflusst Wetter denn die Vogelklänge? In diesem Sinne, gehabt euch wohl und nun, husch, husch, Fenster auf, Türen auf, raus mit euch und Ohren auf. Psst.